Das Problem ist oft, dass uns das Fernsehen mit Spielfilmen ein Bild des Krieges vorgaukelt, das was etwas Heroisches hat, etwas Tolles hat, ist aber nicht so.
Das wären so die ersten Anzeichen für Krieg, dass das immer mehr zunimmt, dass eben unsere kritische Infrastruktur angegriffen wird.
Ergänzend dazu muss man rechnen, dass natürlich eine entsprechende Flut von Propaganda über die Medien kommt und über die sozialen Netzwerke, möglicherweise unliebsame Personen entführt, ermordet oder plötzlich Autounfälle haben. Also diese ganze Bandbreite ist sicher im Vorfeld zu beobachten.
Dann hat man natürlich das Problem, ist wie bei, muss nicht einmal Krieg sein, ein reiner Blackout, hat man einfach die Erfahrung gemacht, dass nach 2 bis 3 Tagen, zum Beispiel in Städten, die sogenannte Chaosphase beginnt, wo die Ersten schon nichts mehr zum Essen haben, wo die Wasserversorgung nicht mehr funktioniert. Also mit all dem muss man rechnen, dass halt das Leben, wie wir es kennen, eigentlich in dem Moment vorbei ist.
Was bedeutet Krieg? Die meisten von uns kennen ihn nur aus Erzählungen, aus Bildern im Fernsehen oder aktuell in den Nachrichten. Und selbst dort, wo wir höchstens die halbe Wahrheit sehen, hat der Krieg viele Gesichter. In weiten Teilen der Ukraine, in Russland oder Israel geht das Leben vielfach normal weiter, während in Gaza oder anderen Kriegsschauplätzen die Hölle auf Erden hereingebrochen ist. Was würde also Krieg für uns in Österreich und Deutschland bedeuten? Und wie kann sich jeder von uns auf den Ernstfall vorbereiten? Darüber spreche ich mit einem ehemaligen Kommandanten des österreichischen Bundesheers, Johann Geiswinkler, und dem aktiven Reservisten bei der Deutschen Bundeswehr sowie Fachmann für Krisenvorbereitung und Katastrophenschutz, Stefan Spiegelsberger. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Elsa auf 1. Ja, meine Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich bei mir im Studio. Schön, dass Sie gekommen sind.
Hallo, grüß dich.
Die Vorzeichen für den Krieg ändern sich ja nahezu täglich. Wir wissen nicht, was passieren wird. Aber, wie ich gerade geschildert habe, wir reden immer von Krieg. Man hört es nahezu jeden Tag und sieht es irgendwie in den Nachrichten. Was würde Krieg überhaupt bei uns bedeuten? Wie kann man sich das vorstellen in Deutschland und Österreich, wenn es zu einer offenen militärischen Auseinandersetzung kommt? Für unseren Alltag, für unsere Familien, für unsere Sicherheit?
Ist natürlich schon mal die Frage, ist man direkt an der Front, dann sieht es natürlich nochmal anders aus. Aber selbst, man merkt es ja jetzt, man muss ja nur einige 100 Kilometer in die Ukraine gehen, selbst die mehrere 100 Kilometer von der Front entfernt haben. Ich muss ja jederzeit damit rechnen, dass zum Beispiel ein Raketenangriff kommt. Das heißt, ich muss ja immer bedenken, wo habe ich die nächsten Schutzbunker, wo könnte ich mich unterstellen? Es ist natürlich auch die Frage, schicke ich meine Kinder dann noch in die Schule, weil ich weiß ja gar nicht, haben sie da überhaupt einen Schutzbunker? Das sind viele so Dinge, an die wir gar nicht denken, die aber ein paar 100 Kilometer von uns mittlerweile Realität sind.
Ja, es ist einmal so, im Prinzip sind wir beides Blinde, die von Form reden, nicht? Weil wir den Krieg in seiner eigentümlichen und schlimmen Ausprägung so nie erlebt haben. Wir haben vielleicht da und dort in Auslandseinsätzen oder bei sonstigen Erfahrungen eine Ahnung davon bekommen, was es wirklich bedeutet. Ich glaube, es ist einfach die absolute Abwesenheit von Vernunft, von Vermenschlichkeit, von Aufrichtigkeit, und es ist alles aus der Norm. Nicht? Und das Problem ist oft, dass uns das Fernsehen mit Spielfilmen ein Bild des Krieges vorgaukelt, das was etwas Heroisches hat, etwas Tolles hat, ist aber nicht so. Und ich glaube, manche Zuschauer können nicht mehr unterscheiden zwischen einem Beispiel Netflix-Film, Netflix-Kriegsfilm oder der Realität oder den Bildern, die wir aus Gaza oder aus der Ukraine sehen. Und wenn man diese Bilder hernimmt und das auf das eigene ummünzt, dann glaube ich, schaut die Welt schon ganz anders aus. Das wird eine ganz schlimme Sache werden.
Man muss ja nur mal überlegen, wir haben gewohnt, ich kann jetzt jederzeit in den Supermarkt gehen, kann einkaufen. Aber gibt es dann überhaupt noch was? Funktioniert das dann alles noch? Strom, wir haben gewohnt, ständiges Strom irgendwo bei uns. Aber wir haben es ja in der Ukraine gesehen, die haben ja heute noch. Also ich habe gerade heute wieder Meldung bekommen, dass die eben nur stundenweise am Tag Strom haben, weil eben nicht genug zur Verfügung steht, weil die Leitungen zerstört wurden. Aber wir sind einfach das gewohnt, du gehst jederzeit in den Supermarkt, du zahlst mit EC-Karten. All das funktioniert dann nicht mehr. Haben wir dementsprechend die Vorräte daheim? Also auch für die Leute, die weit weg sind von der Front, wird sich ein Krieg massiv ausweiten.
Vielleicht noch als Ergänzung. Ich glaube, Krieg hat eine Million verschiedene Facetten. Von welchen Formen des Krieges sprechen wir? Nicht in der Ukraine haben wir es relativ klar. Da gibt es einen Feind, da gibt es einen eigenen, da gibt es eine Front dazwischen. Natürlich mit all den verschiedenen Abweichungen, aber es ist relativ klar. Nicht? Ein anderer Aspekt wäre zum Beispiel der Bürgerkrieg, wo ich möglicherweise meinem Nachbarn nicht mehr über den Weg trauen kann. Was macht er? Wie wir es in Bosnien erlebt haben, am Balkan, nicht? Und das ist wieder eine andere Facette. Also Krieg ist nicht Krieg und Krieg hat unglaublich viele Ausprägungen, wo man sich dann wirklich im Detail jede einzelne anschauen müsste.
Sie haben jetzt gerade über Bürgerkrieg gesprochen. Also was sind jetzt die wahrscheinlichsten Szenarien, wenn dieses Kriegsgetrommel jetzt so weitergeht und wenn dann wirklich die NATO in den Krieg eintritt?
Zum Beispiel, was wir jetzt ja schon erleben, das ist die hybride Kriegsführung, also Cyberattacken zum Beispiel, haben wir regelmäßig auf unsere Stromversorger, auf Krankenhäuser, das gibt's also auch jetzt schon. Ob das jetzt von Russland ausgeht oder woanders, das sei mal dahingestellt, aber beim Krieg würde das mittlerweile ein großes Thema sein. Als der Krieg 2014 begonnen hat, wurde die Ukraine per Hackerangriff vom Stromnetz getrennt. Es gab einen Blackout dort und sowas wird natürlich, das wären so die ersten Anzeichen für Krieg, dass das immer mehr zunimmt, dass eben unsere kritische Infrastruktur angegriffen wird und die Russland hat gute Hacker.
Ergänzend dazu muss man rechnen, dass natürlich eine entsprechende Flut von Propaganda über die Medien kommt und über die sozialen Netzwerke, möglicherweise unliebsame Personen entführt, ermordet oder plötzlich Autounfälle haben. Also diese ganze Bandbreite ist sicher im Vorfeld zu beobachten. Ich glaube einfach, dass das ein sehr verworrenes Bild sein wird und die klassische Vorstellung von einem Krieg, wie man es vielleicht aus dem letzten Jahrhundert kennt oder Vorjahrhundert, hier ist der Rote, da ist der Blaue und dazwischen wird gekämpft und sonst findet nichts statt, wird so nicht geben. Nicht? Das ist, wird durchmischt sein. Nicht? Und das Wort Bürgerkrieg, natürlich wird ein Gegner hüben wie drüben versuchen, Teile der jeweils anderen Bevölkerung zu instrumentalisieren. Nicht? Also möglicherweise Widerstandsbewegungen aufzubauen, Spezialkräfte einzuschleusen und so weiter und so fort. Das heißt, auch beim klassischen, wenn wir so wollen, normalen Krieg, wird es da und dort bürgerkriegsähnliche Umstände oder Zustände geben.
Es wird auch Terrorattacken natürlich geben, wie er sagt, wenn ihm diese Spezialeinheiten herinhören oder eben auch Leute, die vielleicht jetzt, ich sage jetzt mal, russlandfreundlich sind, dass die vielleicht dementsprechend die Versorgungslinien angreifen. Also mit all dem muss man rechnen, dass halt das Leben, wie wir es kennen, eigentlich in dem Moment vorbei ist.
Ja, also es ist natürlich so, sollte die NATO offiziell in diesen Krieg eintreten, hat das auch gewaltige Auswirkungen auf Österreich. Nicht? Einerseits gibt es ja dieses Partnership for Peace-Programm mit der NATO. Das heißt, irgendwo hängt man ein bisschen an der NATO. Und natürlich bei allfälligen Truppentransporten durch Österreich oder Überflügen durch Österreich ist also damit zu rechnen, dass also die andere Seite gewisse Räume in Österreich oder gewisse Ziele in Österreich bekämpfen wird. Davon muss man ausgehen. Das heißt, das Leben wird sich auch in Österreich nachhaltig ändern. Nicht in allen Teilen Österreichs, aber in solchen Teilen, wo eben, was weiß ich, wichtige Drehscheiben sind, strategische Verkehrsknotenpunkte, hier ist also das Gefahrenpotenzial dann deutlich höher.
Was würde das jetzt für unseren Alltag bedeuten, sowohl in Österreich als in Deutschland, wenn jetzt der Krieg ausgerufen wird? Was wären jetzt die ersten sichtbaren Veränderungen in so unserem Alltag?
Also ganz klar, Propaganda würde massiv noch mehr werden. Jeder weiß noch, was in Corona alles passiert ist und das stellt man sich dann wahrscheinlich mal Faktor 10 vor. Das wäre dann die Propaganda, da ist dann der böse Russe, der dann entmenschlicht wird etc. Und Früher hieß es ja, jeder Schuss Russ. Solche Dinge würden dann quasi wieder aufkommen.
Das haben wir ja jetzt schon vielfach auch.
Genau, aber dann noch viel, viel extremer, dass man die Gegenseite schlecht macht, dass man Hass aufbaut. Das muss man immer machen vor jedem Krieg, dass die ganze Bevölkerung dahinter steht. Das wäre auf alle Fälle mal das Erste, was wir sehen würden. Und dann natürlich, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber bei uns ist ja so, dass jeder eingezogen werden kann zwischen 18 und 60 Jahre. Das hat man ja auf der Ukraine erlebt, die nicht freiwillig waren. Die hat man dann irgendwo auf der Straße gefangen und dann an die Front geschickt. Und das würde jedem Mann hier passieren. Und ich glaube, in Österreich ist es wahrscheinlich das Gleiche wie bei uns. Da muss man einfach damit rechnen, dass man eingezogen wird. Egal, ob man jetzt Reservist ist, ob man Soldat ist, ob man vielleicht irgendwann mal gesagt hat, ich will kein Soldat sein und hat nur Zivildienstleistender gemacht, spielt im Kriegsfall einfach keine Rolle. Damit muss jedermann rechnen.
Ja, es ist davon auszugehen, dass man dann im Anlassfall natürlich irgendwelche Sonderregelungen erfindet, um natürlich entsprechend dem Personal habhaft zu werden. Das ist also absolut richtig. Ich denke aber, es wird auch andere Probleme geben, die ganzen Lieferketten und so weiter, die ja bei uns und die ganze Infrastruktur, die ja bei uns sehr, sehr sensibel sind. Wir produzieren ja just in time oder just in sequence. Da wird es also gleich einmal große Probleme geben, weil der globale Markt sicher so nicht funktionieren wird, nicht? Und wo trifft uns das im täglichen Leben? Natürlich einmal bei der Lebensmittelversorgung, aber viel gravierender sehe ich zum Beispiel den ganzen Bereich der medizinischen Versorgung, nicht? Medikamenten, wie geht es also mit Menschen, die von gewissen Medikamenten oder von gewissen medizinischen Behandlungen abhängig sind? Was passiert mit denen, nicht? Das wird dann relativ rasch große Lücken geben und ein riesiges Problem aufwerfen, neben anderen Dingen.
Wir haben das ja gesehen, als dieses Schiff im Suezkanal quasi quergestanden ist, hatte Österreich zum Beispiel massive Probleme. Bekannter von mir war Auslandschef einer österreichischen Medizinfirma und der hat gesagt, plötzlich haben uns die Grundstoffe gefehlt, uns haben die Verpackungsmaterialien gefehlt. Wir konnten einfach die normalen Sachen, die wir gewohnt haben, jederzeit zu bekommen, die gab es dann nicht mehr, weil eben diese Lieferketten unterbrochen waren. Und das würde im Kriegsfall auf alle Fälle mit passieren. Das trifft natürlich gerade die Leute, die vielleicht auf medizinische Sachen angewiesen haben. Wir haben zum Beispiel in Deutschland gerade das Problem, dass es Kinderantibiotika momentan eher Seltenheitswert hat und nicht mehr so verfügbar ist, wie wir das gewohnt sind.
Und man muss ein bisschen schon sarkastisch auch dazu sagen, wir haben ja mittlerweile eine Gesellschaft herausgebildet, wo in vielen Bereichen das eigene Spiegelbild das Wichtigste ist. Und ich habe das selber erlebt, vor 2019 war das in meiner Region damals, da hat es 3 Tage keinen Strom gegeben aufgrund eines Wetterereignisses. Also da ist bei manchen schon die Panik ausgebrochen, weil Social Media und der Handyempfang nicht mehr gegeben war. Nicht? Also das wird für den einen oder die andere dann ein hartes Erwachen werden. Das ist nämlich der emotionale Aspekt, den man unterschätzt. Nicht? Wenn man plötzlich keine Verbindung hat, man erwischt möglicherweise seine Angehörigen nicht mehr, seine Liebsten nicht mehr und. Das darf man nicht unterschätzen.
Naja, da haben wir jetzt diese Sache, dann das mit den Medikamenten, mit den Lebensmitteln. Männer sind vielfach weg. Also kann man sich vorstellen, wie schnell es gehen wird, dass da eben wirklich weite Panik ausbricht und auch eben Stichwort Bürgerkrieg. Also wie könnte das dann weitergehen oder wie schnell könnte das dann gehen und was sind hier da die Szenarien, die in Frage kommen würden?
Also nehmen wir mal dieses Beispiel an, wie in der Ukraine, dass auf die Stromversorgung ein Anschlag ist. Dann hat man natürlich das Problem, ist wie bei, muss nicht einmal Krieg sein, ein reiner Blackout, hat man einfach die Erfahrung gemacht, dass nach 2 bis 3 Tagen, zum Beispiel in Städten, die sogenannte Chaosphase beginnt, wo die Ersten schon nichts mehr zum Essen haben, wo die Wasserversorgung nicht mehr funktioniert. Dann funktioniert zum Beispiel auch keine Klospülung mehr. Wer hat sich über das Thema schon mal, dieses triviale Thema schon mal Gedanken gemacht? Man hat es jetzt auch in Portugal gesehen oder in Spanien, wie schnell das geht. Ich kann meine Liebsten nicht mehr erreichen. Ich weiß nicht, wo die gerade stecken. Da haben die Züge haben irgendwo auf der Strecke stehen geblieben, aber ich konnte ja nicht abholen, weil ich nicht wusste, wo der Zug ist. Das sind lauter so Themen, gerade diese Chaosphase. Es wird dann natürlich, ich kann keinen Notruf mehr senden. Ja, dann ist vielleicht der Einbrecher bei mir hier und ich kann keine Polizei rufen. Das sind so Themen, oder ich komme zum Autounfall und ich kann keinen Notruf absetzen. Ich muss mich plötzlich um den Verletzten selber kümmern. Ja, wer macht den regelmäßig, so wie ich, alle 2 Jahre einen Ersten-Hilfe-Kurs, dass er dann für solche Themen auch gerüstet wäre. Also es wird sich das ganze Leben massiv verändern.
Da sind wir auch beim Punkt der Resilienz der Gesellschaft, nicht? Und da sehe ich also schon auch wieder Konfliktpotenzial, weil unsere Gesellschaft, unsere Mitbürger, ich will es jetzt bewusst einmal so trennen, wir sind natürlich im Laufe der letzten Jahrzehnte sehr verwöhnt worden. Wir haben uns das alles abgewöhnt, was notwendig ist. Wir haben aber in der eigenen Gesellschaft große Anteile von Migranten, die aus ganz anderen Regionen kommen. Und ich bin der Meinung, dass diese migrantischen Gruppen, egal wo sie kommen, durchaus widerstandsfähiger sind, als wir unsere Leute alle aufgrund ihrer Binnenstruktur, ihrer Familien oder bezeichnet man es Clanstruktur, aufgrund dessen, was sie erlebt haben. Also die werden sie möglicherweise mit der Situation viel leichter tun als unsere eigentlichen Leute. Und das wird auch noch einmal ein Spannungsfeld hervorrufen, das man nicht unterschätzen darf. Nämlich dann, wenn Mangelwirtschaft herrscht.
Ja, ich denke mir, also die werden sich relativ schnell organisieren, sind vielfach schon organisiert. Und wenn es dann wirklich knapp wird, dann werden sie wahrscheinlich sich das holen, was sie brauchen. Also könnte ich mir so vorstellen.
Ganz klar, die haben das ja von sich aus, die kommen aus Kriegsgebieten, die wissen, wie man das auch macht. Wir haben alle verwöhnt, ich sage jetzt mal ein blödes Beispiel, keiner mehr weiß von uns, wenn man schnell mal einen Supermarkt knackt.
Ja,
gut. Muss man ganz vereinfacht so sagen.
Wobei es sicher große Unterschiede gibt zwischen dem urbanen Bereich und dem ländlichen oder ruralen Bereich. Nicht? Ich sage in einem Seitental irgendwo in den Alpen, hoch oben, da sind die Herausforderungen ganz andere. Die werden es ja wesentlich leichter tun, weil ja vieles auf Selbstversorger ausgerichtet ist, als wir, wenn ich in Wien irgendwo, was weiß ich, im 15. Stock in einem Hochhaus wohne, wo alles im Prinzip von Strom abhängig ist. Nicht? Das bedarf dort anderer Überlegungen wie da.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf1. Information kann Leben retten und Orientierung geben. Auf 1 ist die starke Stimme der Aufklärung. Wir werden nur durch unsere Zuseher finanziert. Genau deshalb versucht das System, uns mit der nun schon 9. Kontokündigung in der EU von unseren Unterstützern abzuschneiden. Sie können dennoch jetzt bei der Übergangsfinanzierung mithelfen, bis wir eine neue Lösung haben. Kaufen Sie in unserem Shop ein oder spenden Sie mit Kreditkarte. Helfen Sie, damit bei Auf 1 nicht das Licht ausgeht. Auf 1 ist auch Ihr Sender und kann nur mit Ihrer Hilfe weitermachen. Wir senden, Sie spenden.
Vor allem auf dem Land hat man meistens größere Wohnungen. Das heißt, ich kann auch Vorräte anlegen. Das kann ich oft in der Stadt gar nicht so. Und in der Stadt bin ich halt einfach gewohnt. Ich kann in Wien wahrscheinlich 24 Stunden rund um die Uhr Milch kaufen, wenn mir eine ausgeht. Auf dem Land muss ich dann sagen, okay, ich muss bis zum nächsten Tag warten. Deswegen habe ich halt immer mehr vorrätig als die Leute in der Stadt. Und deswegen wird auf dem Land das Ganze länger dauern, bis es zur Chaosphase kommt. Und auch eben die Leute kennen sich noch untereinander. Die helfen sich gegenseitig. Das ist vielleicht der große Unterschied zur Stadt, wo man nicht einmal weiß, wer neben einem wohnt, mehr oder weniger.
Gut, da müsste man wahrscheinlich dann auch unterscheiden. Wohne ich in einer homogenen Umgebung in der Stadt? Das heißt, kennen wir uns schon seit vielen, vielen Jahrzehnten? Wird es anders sein, als wir vielleicht in einer Großstadtsiedlung, wo viele verschiedene Ethnien vertreten sind, die möglicherweise untertags gar kein Wort miteinander reden, nicht? Genau. Und plötzlich vor der Situation stehen, wie gehe ich jetzt damit um?
Aber es ist ja auch bei einem Angriff ein Unterschied, ob du jetzt in der Stadt oder am Land lebst. Also du bist ja auch am Land weniger betroffen.
Klar, weil wenn ich natürlich, also eine Rakete kostet einen Haufen Geld, wenn ich die auf irgendein Ziel schieße und ich triff jetzt einen einzelnen Bauernhof, dann rentiert sich das ja gar nicht. Also das rein materiell gesehen. In der Stadt triff ich natürlich viel mehr Menschen. Deswegen wurden schon immer Städte bombardiert und eigentlich selten auf dem Land. Ich nehme das Beispiel Zweiter Weltkrieg bei uns. Wir sind 10 Kilometer von Dranstar weg gewesen. Bei uns gab es eine einzige Granate, die mir ein Tiefflieger gebracht hat. In Dranstar wurde der Bahnhof ständig bombardiert. Also gerade so kritische Infrastruktur, das rentiert sich natürlich, weil ich hier Hunderttausende treffe, wenn der Strom ausfällt, als wenn ich nur ein Haus, wo vielleicht 3 Leute drin wohnen. Deswegen ist natürlich hier auch ein großer Unterschied. Von der Gefahr her würde ich dann lieber auf dem Land sein.
Ja, da stellt sich dann die Frage, haben wir's, worum geht's? In dem Fall beim militärischen Ziel, will ich vormarschieren, will ich weiterkommen, will ich einen Raum halten? Oder will ich die Bevölkerung terrorisieren? Also das sind verschiedene Aspekte, die man beachten muss. Nicht? Also wenn der, wenn man jetzt das reine Terrorangriffe nimmt, dann wird es den urbanen Bereich natürlich mit massiven Opfern treffen. Nicht? Und es ist ja nicht jeder urbaner Raum gleich interessant wie der andere. Es geht auch hier um Drehscheiben, wo kann ich meine Kräfte verschieben. Es geht um gewisse Räume, die wichtig sind für mich. Es geht um Rückzugsräume von Opponenten. Es geht aber auch möglicherweise einfach um sensible Infrastruktur. Und da gibt es also viele Aspekte. Nicht? Und durchmarschierende Truppen werden vielleicht, wenn sie schnell unterwegs sind, zunächst einmal nicht so viel Schaden anrichten, weil sie einfach Tempo machen. Aber sobald die Front zum Stillstand kommt, der Widerstand größer wird, wird es in einen möglicherweise Abnutzungskrieg gehen, wie wir es derzeit in der Ukraine sehen, nicht? Wo einfach um jeden Meter Boden gekämpft wird. Und da darf ich vielleicht nur einen Aspekt bringen, der ist ein bisschen, ich sag's militärphilosophisch, wir haben eine ganz interessante Entwicklung. Wir haben im Ersten Weltkrieg ähnliche Bilder gehabt wie jetzt in der Ukraine. Warum? Aus meiner Sicht, weil im Ersten Weltkrieg hat das Feuer, also die Waffenwirkung, die Bewegung dominiert. Das heißt, damals war der Beginn der industriellen Kriegsführung und man hat also wahnsinnig Kanonen produziert und die Truppe war aufgrund der Wirkung des Feuers wenig immobil. Daher sind die Fronten relativ, sei es in Verdun, an der Westfront, im Osten oder auch an der Südwestfront, relativ bald erstarrt, weil keine Bewegung möglich war, weil die Artillerie alles zunichte gemacht haben. Es ist dann zur Entwicklung der Flugzeuge, der Panzer gekommen. Im Zweiten Weltkrieg war das mit der Blitzkriegssache viel, viel dynamischer. Und das hat sich dann lang hingezogen und jetzt sind wir eigentlich wieder in der rückläufigen Entwicklung durch die neuen Technologien wie Drohnen und so weiter und so fort, dominiert wieder mehr das Feuer. Und das sehen wir jetzt ganz massiv, glaube ich, in der Ukraine, wo das Feuer also rasche russische Vorstöße einfach verhindert hat. Sie haben es am Anfang probiert, aber sie sind letztendlich irgendwo im Feuer gescheitert. Natürlich spielt dann die Logistik eine Rolle, aber mit diesen Drohnen, mit der weitreichenden Artillerie, mit den Raketen und was immer es auch da gibt, mit den unglaublich hochintelligenten Minen, ist es nicht mehr so leicht, dass ich sage, hurra auf den Panzer und voran. Na, das geht nicht lang gut. Und das sieht man auch, dass moderne Gefechtsfahrzeuge, westliche Gefechtsfahrzeuge in der Ukraine relativ bald zu Schrott verwandelt werden.
Gerade mit den Drohnen, wir haben letztes Jahr mal so eine Übung bei der Bundeswehr gehabt, bei den Reservisten. Es war die erste in die Richtung, wo wir einfach mal geschaut haben. Es haben sie welche im Wald versteckt, wie man es quasi kennt von früher her. Und wir haben versucht, die mit den Drohnen aufzuklären. Teilweise mit den ganz normalen, handelsüblichen Drohnen. Mit Infrarot geht es natürlich noch leicht, aber selbst mit den normalen haben wir Leute im Wald aufgeklärt, was genau das sagt. Das heißt, sobald du aufgeklärt bist, und du dich in Bewegung befindest, dann wärst du natürlich von Artillerie etc. oder auch mittlerweile von den Drohnen niedergemacht und deswegen stockt dieser Kampf mittlerweile, weil du sagst, ich bleibe lieber in meinem Bunker drin, da passiert mir nichts.
Gibt es in Österreich und Deutschland jetzt irgendwelche Regionen, Gebiete, wo man sagt, da ist man sicherer als in den anderen, jetzt nicht Stadt-Land-Gefälle, sondern überhaupt weitere Regionen oder ja, wo man sagt, da sollte man ist man am meisten in Ruhe gelassen, sagen wir jetzt mal so weit, dass jetzt überhaupt.
Also ich würde mal auf alle Fälle sagen, in der Nähe zum Beispiel von NATO-Stützpunkten oder Bundeswehr-Stützpunkten würde ich mich nicht unbedingt aufhalten. So bei uns gibt es ja, in Garmisch ist ja direkt an der Grenze, gibt es ja so einen NATO-Stützpunkt. Da würde ich zum Beispiel nicht sein. Es kann aber genauso eine kritische Infrastruktur wie Trafos, wie Stromerzeuger, Steirer, natürlich mit die Waffenproduktion. Also eher so punktuell würde ich sagen, gibt es Gebiete, die ich eher meiden würde dann.
Oder?
Ja, es ist schwer zu sagen. Ich tue mir da einfach schwer, weil ich sage, würde jetzt ein Gegner die Bevölkerung terrorisieren wollen und würde heute, was weiß ich, eine Kraftwerksanlage Karbon zerstören wollen. Naja, wenn er so einen Staudamm bricht, im Zweiten Weltkrieg, glaube ich, hat es ja das Beispiel der Möllentalsperre gegeben, hat es für das gesamte Salzachtal Auswirkungen bis in die Stadt Salzburg zum Beispiel. Ne? Daher ist es sehr, sehr schwierig. Das ist immer davon auszugehen, von der Absicht des Gegners. Nicht? Also bei einem bloßen, schnellen Durchmarsch trifft es andere Räume. Natürlich, wenn wir gesagt haben, Bewegungslinien, Drehscheiben, wo man Kräfte verschieben kann, wo man aufmarschieren kann. Wenn der Krieg länger dauert, wird es auch in entlegene Regionen gehen. Warum? Weil möglicherweise bildet sich ein lokaler Widerstand heraus. Es bilden sich irgendwelche Guerilla- oder Rebellengruppen heraus und die werden aus entlegenen Gebieten heraus operieren. Das heißt, der Krieg wird dann auch in diese Regionen getragen werden. Es ist eben eine Frage, welche Form des Krieges, worum geht's? Und die nächste Frage ist der Mittel und die dritte Frage ist, wie lange dauert das Ganze? Und für mich aber der schlimmste Aspekt, trotz all dem, ist vermutlich die emotionelle Veränderung der Menschen mit der Dauer des Krieges.
Was würden Sie da rechnen? Oder können Sie das näher beschreiben?
Ich habe das von einem Bekannten erfahren. Das ist ein Beispiel aus dem Ersten Weltkrieg. Der ist hinter einer, irgendwo an der, in der Dolomitenfront hinter einer Kanone gesessen und die Italiener sind vormarschiert und er hat sie durch das Fernrohr beobachtet und hat dann den Auftrag von seinem Vorgesetzten erhalten, diesen italienischen Vormarsch mit seiner Skoda-Kanone damals zu stoppen. Und in einem Bruchteil einer Minute, hat er mir das beschrieben, hat er beurteilt, drückt er jetzt auf diesen Knopf oder nicht. Weil er weiß genau, wenn er jetzt auf diesen Knopf drückt, also sozusagen der erste Schuss, dann verändert sich sein Leben grundsätzlich. Der hat es so wirklich hervorragend beschrieben und genauso war es. Er hat abgefeuert. Er hat also dann durchs Fernglas gesehen, wie die erdbraunen Gestalten alle verstreut im Gelände tot gelegen sind. Und er hat gesagt, ab diesem Moment war sein Leben ein anderes. Es hat ihm zum Beispiel dann in der Folge das Töten nichts mehr ausgemacht. Er hat sich nur diesen ersten Moment gemerkt. Die vielen anderen gefolgt, die gefolgt sind, hat er sich nicht gemerkt. Und ich glaube, das betrifft irgendwo jeden Menschen. Egal ob Militär oder Zivilist. Natürlich, das Militär ist mehr vorbereitet, aber auch im zivilen Umfeld wir Menschen sind so, wird diese rote Linie relativ rasch überschritten werden.
Jetzt immer vorher das gesagt mit immer gerne in den Spiegel, also selbstverliebt, die Leute sehen sich gerne in den Spiegel, dann hört man immer wieder das Wort Wohlstandsverwahrlosung und dann gibt es auch immer wieder die Aussage, die Leute brauchen vermutlich wieder mal einen Krieg. Wie sehen Sie das dann in diesem Zusammenhang? Würde es Ihnen letztendlich gut tun, dass Sie dann auch wieder demütiger werden, dankbarer werden, weil Sie ja jetzt sagen, es verändert einen, aber man hört das halt immer wieder, diesen Spruch. Was würden Sie dazu sagen zu diesem? Sie brauchen wieder mal einen Krieg, dass Sie wieder mal normal werden. Das ist ein harter Spruch, ich weiß, aber ich höre es immer wieder mal von.
Ist richtig. Ich lehne es also absolut ab, weil, wie gesagt, Krieg ist die Abwesenheit von Menschlichkeit und Vernunft und Hausverstand und was auch immer. Es müsste andere Wege geben, aber ich glaube, Oswald Spengler war es, der hat einmal ein 1000-Seiten-Werk geschrieben, Der Untergang des Abendlandes in die 30er Jahre. Und da beschreibt er drinnen, dass alle Kulturen sozusagen einem Jahreszyklus unterliegen. Es gibt für jede Kultur einen Frühling, einen Sommer, einen Herbst und einen Winter. Möglicherweise sind wir jetzt in Europa und in der westlichen Welt in einer Art Winter angekommen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es wird ein milder Winter.
Also ich denke mal, jeder, der sich mit dem Thema mal ernsthaft beschäftigt, mit Krieg, der kann das nicht wollen, weil das ist noch schlimmer. Ich höre immer wieder zum Beispiel, wir bräuchten vielleicht mal 2-3 Tage Stromausfall, also einen Blackout, mal einen richtigen. Gut möglich, dass man sich vielleicht dann wieder auf manche Dinge besinnt. Österreich ist da eh schon einen Schritt weiter gegangen, da gibt es schon Krisenvorsorge, da gibt es in den Schulen schon wesentlich mehr Krisenvorsorge, als das bei uns in Deutschland noch der Fall ist. Aber ich glaube, die Menschen machen sich keine Vorstellungen, was das dann tatsächlich bedeutet und wie er sagt, unser Leben von heute auf morgen komplett ändert. Und du bist vielleicht dann in der Situation zu sagen, okay, ich habe jetzt Vorräte, jemand will diese Vorräte, ich kann ihm die geben, dann verhungert meine Familie. Und du bist selber Mutter, du weißt, du wirst alles für deine Familie tun. Und dann stehst du vielleicht, wenn die Kindernahrung ausgeht, dann stehst du vielleicht beim Nachbarn da und fragst freundlich, ob es gibt. Und wenn er dann sagt, nee, gibt's nicht, dann stehst du vielleicht dann auch mit der Axt vor der Tür und haust die Tür ein. Das ist genau das Problem, was wir haben, dass die Leute ihm nicht mehr vorgesagt haben, gewohnt haben, es ist immer alles zur Verfügung. Und das kann halt im schlimmsten Fall dann sein, dass sich plötzlich Nachbarn bekämpfen, weil es um die letzten Vorräte geht.
Ja, aber eben genau, das ist ja das auch Stichwort Plünderung. Und es sagen viele, es hat sowieso keinen Sinn vorzusorgen oder da im Keller so viel zu bunkern, weil da kommen dann die ersten Horden und nehmen einen das sofort weg. Was würden Sie dem entgegnen?
Ja, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass es ist ja nicht nur das Horten von irgendwelchen Dingen spielt eine Rolle. Ich glaube, es ist auch wichtig, eine Vorsorge zum Beispiel von Information zu machen. Ich sorge vor, woher bekomme ich Informationen? Ich sorge vor, wo habe ich Vertraute? Wo habe ich Nachbarn, auf die ich mich verlassen kann? Wo ist meine Familie? Wo habe ich die Möglichkeit, wenn ich flüchten muss, wo kann ich hingehen? Wo habe ich Rückzugsräume? Und dann natürlich all die Aspekte, was du angesprochen hast, Verpflegung, Medikamente und so weiter und so fort. Ich glaube, man muss das Feld sehr, sehr breit sehen. Und natürlich wird halt ein Stadtbewohner sich andere Dinge überlegen müssen. Wie komme ich aus dem Hochhaus raus? Wo ziehe ich mich zurück? Oder habe ich hier einen Schutzraum? Oder muss ich den Raum verlassen? Als vielleicht ein Bewohner irgendwo in einem Alpental, der sagen muss, na, wie schütze ich meinen Bauernhof, nicht? Um möglichen Plünderungen entgegenzutreten. Das Einzelschicksal in der Stadt wird vom Großen vermutlich mehr bedroht durch Waffenwirkung, durch Truppenmassierungen und so weiter und so fort, aber er kann leichter in der Masse untergehen. Während sozusagen der Einzelbewohner, so wie ich einer bin, der mitten allein im Wald wohnt, wird sich das ganz anders überlegen müssen, weil möglicherweise bin ich dann ein lohnendes Ziel, gerade für so Plünderungen, abgelegen, keine Nachbarn. In diese Richtung muss man das sehen.
Man muss ja auch mal die Idee zum haben, ich sorge gar nicht vor, weil es könnte ja geplündert werden. Ja, Entschuldigung, dann brauche ich mich ja nicht mehr anschnallen, weil es wird sowieso Unfall passieren und ich stirb trotzdem. Also ich muss doch deswegen vorsorgen. Das heißt ja nicht unbedingt, dass Plünderungen zu mir kommen, aber es kann sein. Und darauf sollte ich mich, wie er das gerade gesagt hat, auch vorbereiten, dass jemand kommt und will an meine Vorräte. Also entweder ich bin dann verschwunden, dass man mich gar nicht mehr findet, oder ich kann dementsprechend an meine Vorräte im Notfall auch verteidigen.
Was halten Sie hier? Stichwort Bewaffnung. Es ist ja in Österreich und Deutschland sehr umstritten und selbst die Bürger sind sehr gegen Waffen. Da gibt es einige Umfragen, die eben das sehr ablehnen, ja, dass man als normaler Bürger bewaffnet sein darf. Aber genau in solchen Extremsituationen könnte es eventuell Leben retten. Was sagen Sie dazu?
Also es gibt in Deutschland alleine 20 Millionen illegale Waffen. Das heißt, wenn ich mich nicht bewaffne, dann hat vielleicht der andere hat eine und dann mache ich halt das, was der zu mir sagt. Ich zum Beispiel würde jetzt eine Waffe gar nicht hernehmen, weil ich sage, in einer Krise sollte ich jeden Konflikt vermeiden. Aber alleine, wenn ich zum Beispiel auf meinem Balkon marschiere, meine Waffe umgeschnallt habe, vielleicht noch in Militärkleidung, dann wird sich wahrscheinlich jeder zweimal überlegen, ob er mich überfällt oder nicht lieber zum Nachbarn geht und dort den überfällt, weil er da nicht Widerstand erwartet. Also Show of Force, wie es ja so schön heißt, ist hier ein wichtiges Thema, dass einfach sagt, ich kann mich verteidigen und ich werde mich verteidigen. Ob ich es dann tatsächlich mache, ist ein ganz anderer Punkt. Aber allein diese Möglichkeit zum Haben, da hast du ein ganz anderes Auftreten. Also wenn du weißt, sobald der Erste daherkommt, ich kann nichts dagegen machen, dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit auch größer. Und ich nenne es immer mein Regenschirmprinzip. Das heißt, ich habe zum Beispiel auch Antiterror-Trainings in Prag gemacht. Einfach aus dem Grund, weil ich sage, wenn ihr einen Regenschirm dabei habt, dann regnet es nicht. Nur wenn ich keinen dabei habe, dann regnet es. Ich habe diese Schulungen gemacht. Deswegen hoffe ich, dass ich sie nie brauchen werde.
Rechtsextrem oder unkorrekt, aber richtig. Das neue Buch von Elsa Mittmannsgruber ist ein einziger Tabubruch. Die Soziologin und Journalistin schreibt das, was man nicht schreiben soll. Mehr Kinder statt Migranten. Hetero ist die Norm. Sprechen wir offen über unsere Geschichte. Elsa Mittmannsgruber bricht satte 64 Tabus und sagt damit dem Kampfbegriff rechtsextrem den Kampf an. Denn mit ihm wurden wir alle in Ketten gelegt. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, die Ketten zu sprengen. Nur wenn wir frei denken und sprechen können, können wir alle frei sein. Jetzt bestellen auf 1.shop. Information kann Leben retten und Orientierung geben. Auf 1 ist die starke Stimme der Aufklärung. Wir werden nur durch unsere Zuseher finanziert. Genau deshalb versucht das System, uns mit der nun schon 9. Kontokündigung in der EU von unseren Unterstützern abzuschneiden. Sie können dennoch jetzt bei der Übergangsfinanzierung mithelfen, bis wir eine neue Lösung haben. Kaufen Sie in unserem Shop ein oder spenden Sie mit Kreditkarte. Helfen Sie, damit bei Auf 1 nicht das Licht ausgeht. Auf 1 ist auch Ihr Sender und kann nur mit Ihrer Hilfe weitermachen. Wir senden, Sie spenden.
Ich kann vielen zustimmen. Es gibt nur einen Aspekt, der manchmal ein bisschen Sorge bereitet. Es hat ja in Österreich auch eine große Anzahl von Waffenkäufen gegeben, nicht? Und viele Menschen glauben, naja, wenn ich zu Hause Waffen horte, dann ist das schon damit getan. Aber Waffen brauchen auch ein entsprechendes Training, eine entsprechende Ausbildung, nicht? Damit, weil wenn ich das nicht mache, dann gefährde möglicherweise Unbeteiligte oder mich selbst, nicht? Das muss man sich gut überlegen. Also so am letzten Abdruck jetzt irgendwas zu kaufen, nur damit ich es zu Hause habe, ist sicher der falsche Weg. Und ich glaube, man muss auch immer genau beurteilen, welchem Gegner stehe ich gegenüber. Wenn wir jetzt in das Szenario Krieg gehen, ein Plünderer, ein Möglicher, wird ein anderes Verhalten an den Tag legen, wie möglicherweise ein Frontsoldat, der frisch aus den Kämpfen kommt und jetzt bei uns durchmarschiert, oder möglicherweise eine Einheit, die irgendwo weit hinten mit der Logistik unterwegs ist. Oder mein Nachbar, der über mich herfallen will. Also ich muss immer schauen, wer ist mein Gegenüber, was ist das klügere Verhalten? Und gegen einen absoluten Profi zu schießen, wäre also unklug. Da ist gescheiter, ich gehe in Deckung oder gehe davon, nicht, weil das verliere ich von vornherein. Ja. Aber möglicherweise habe ich eben dann, wie du gesagt hast, schon auf Force. Möglicherweise habe ich dann oft durch entsprechend robustes Auftreten die Möglichkeit, Schlimmeres zu verhindern. Und dabei ist es aber auch wichtig, glaube ich, einen allfälligen Gegner immer, den man bewältigen kann, auf Distanz zu halten und nicht zu nahe heranzulassen. Weil keiner von uns ist der Rambo.
Ja, da sind wir wieder bei den Fernsehbildern. Man stellt sich das halt einfach immer ganz anders und teilweise viel leichter vermutlich vor, als es dann in der Realität wirklich ist.
Also es ist in der Realität, eine Waffe auf einen Menschen zu halten, ist mit Sicherheit ganz ein anderes Thema nochmal. Und dann vielleicht auch noch abdrücken. Ich denke mir, die meisten von uns würden das gar nicht schaffen. Das sind so Themen, ich kann man auch nicht trainieren, also es würde jetzt auch nicht trainieren, aber wie ich ja sage, keiner von uns ist Rambo, also gegen einen Frontsoldaten würde ich dann eher das Weite suchen, gegen einen einfachen Plünderer, der vielleicht alleine kommt, der vielleicht gerade was zum Essen sucht, ja, da sieht die Sache ganz anders aus.
Und das muss, glaube ich, einfach auch die Wahl der Mittel angemessen sein, im Sinne von Notwehr und Nothilfe. Das ist ja das Dramatische, nicht? Jetzt steht jemand, ich stelle mir das so vor meinem Haus, steht jetzt jemand, möglicherweise hat er sogar Pistolen umgeschnallt und der hat einfach nur einen Hunger. Ne? Möglicherweise Variante 1, sie schießen gleich über den Haufen. Variante 2, ich rede mal mit ihm und versuche die Situation so zu klären. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Wie erkenne ich die tatsächliche Bösartigkeit von Menschen? Nicht? Weil uns ist auch klar, nicht? Das gesprochene Wort und der abgegebene Schuss kann nicht mehr zurückgeholt werden. Nicht? Und möglicherweise habe ich dann großes Unrecht angerichtet. Ich muss ja mit dem mal irgendwann einmal leben müssen.
Ich kann mir eben vorstellen, wenn dann mal nach ein paar Tagen, was wahrscheinlich eben so schnell gehen wird, wenn dann keine Lebensmittel mehr und so weiter da sind, Chaos ausgebrochen ist und Panik ausgebrochen ist, dann redet man überhaupt sehr wenig mehr miteinander. Vor allem auch, wie Sie gesagt haben, Migranten, die vielleicht dann auch gar nicht die Sprache sprechen. Also ich kann mir vorstellen, dass es sehr schnell da auch zu roher Gewalt kommt und zu Auseinandersetzung untereinander. Da kann man ja, was soll man denn dann tun in diesem Moment? Wie kann man sich hiervor auch vielleicht am besten schützen, kann man nicht sagen. Ich weiß nicht, wie soll man das sagen? Vorbereiten darauf, ja.
Nun, eins ist ja zum Beispiel, dass ich dann schon mal gar nicht mehr draußen rumlaufe, dass ich vielleicht gar nicht erst Überfallopfer werde. dementsprechend vielleicht auch meine Wohnung verbarrikadiere, wenn das machbar ist. Wenn ich natürlich im Erdgeschoss wohne, ist es relativ schwierig, aber ich könnte im Notfall die Fenster vergittern oder mit Holz oder mit sonstiges. Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz, den gibt es nicht. Aber ich kann natürlich das eine oder andere schon gestalten, um mich etwas sicherer zu fühlen. Dann natürlich, dass man sich vielleicht mit den Nachbarn abspricht, dass man eine Gruppe bildet. Früher hieß es Bürgerwehren zum Beispiel, gab es ja früher mal sowas in die Richtung, dass man einfach sagt, unsere Straße bleibt sauber. Ob das dann in der Praxis funktioniert, das ist wieder ein ganz anderes Thema.
Ja, im urbanen Bereich, also ich muss jetzt das Wort Migranten nochmal aufgreifen. Also wenn ich möglicherweise in einer migrantischen Umgebung lebe und ich verstehe mich mit denen gut, würde ich, wenn ich in der Stadt wohne, Schutz bei denen suchen, weil ich weiß genau, die würden eher damit umgehen können, ja. Also ich nehme das Weichei aus der Nachbarwohnung, der schon nervös wird, wenn der Fernsehsender ausfällt. Nicht? Also das ist so situationsspezifisch, dass man ein generelles Rezept, glaube ich, gar nicht geben kann.
Gibt's ja. Für jeden individuell.
Aber was ist jetzt die konkrete Empfehlung von Ihnen beiden? Was sollte man jetzt in Friedenszeiten tun, um sich bestmöglich auf einen etwaigen Krieg vorzubereiten?
Also zum Beispiel mit den Nachbarn darüber reden, dass man so das von den Zivilschutzfibeln zum Beispiel, dass man diese Bücher, dass sie die auch vorbereiten, weil wenn die auch schon Vorräte haben, dann habe ich zumindest das Problem schon mal nicht, dass der Nachbar vielleicht bei mir vor der Tür steht und sagt, er braucht jetzt diese und jene Nahrung. Also das wäre schon mal für mich der erste Punkt, möglichst in der Nachbarschaft. Dann bei meiner Nachbarschaft, das sind alle Sportschützen, Jäger etc. Ich glaube nicht, dass uns einer groß was tut, aber das sind halt jetzt Spezialsachen, das ist bei uns jetzt Zufall, das ist ja nicht überall so. Aber das wäre zum Beispiel ein Punkt, dass sie die Nachbarn mal vorbereiten, dass es erst gar nicht, zumindest von der Seite, keine Plünderungen gibt, dass man sie mal kennenlernt, dass man sie gegenseitig unterstützt und hilft. Denn ein Einzelner hat halt nur eine Kraft, wenn 10 haben, dann habe ich halt die 10-fache Kraft.
Ja, ich glaube, es geht einmal zunächst einmal um Information. Was ist überhaupt los? Wer ist wo? Wem kann ich vertrauen? Wo bekomme ich richtige Informationen her und so weiter? Das ist ein Prozess, den man tagtäglich machen kann, indem ich nicht nur gewisse Sender schaue, sondern was anderes auch mal anschaue. Das, die Information. Das zweite ist sicher die Logistik. Das betrifft viele Bereiche des Lebens. Das geht vom Beauty Case bis zu den lebensnotwendigen Medikamenten. Das nächste ist die Sicherheit. Also wie kann ich Sicherheit gewährleisten für mich und die meinen? Ist der Ort, an dem ich wohne, wie lange ist der sicher? Ja, und dann komme ich zum vierten Punkt, wo ich sage, wo sind meine Ausweichmöglichkeiten? Das heißt, Beispiel Wien, wie bewege ich mich von A nach B? Das heißt, wie komme ich aus meiner Großstadtwohnung raus, möglicherweise in Wienerwald? Welche Fluchtmöglichkeiten gibt's? Oder welche Sammelpunkte es gibt, nicht? Man trifft sie an gewissen Punkten zu einer gewissen Zeit, nicht? Da gibt's ja die verschiedensten Geschichten, nicht? Wo sie in Gruppierungen beim Kirchturm treffen oder es gibt irgendwelche anderen Sammelpunkte im Wald. Da ist ja der Fantasie keine Grenze gesetzt. Aber wenn ich diese Aspekte zusammenfasse und wenn ich die festhalte und mich mit denen einmal auf die Nacht damit geistig auseinandersetze, glaube ich, dann bin ich einigermaßen gut vorbereitet. Den wahren Schrecken kann man sowieso nicht erkennen. Mhm. Und da brauche ich nicht Fernsehen schauen. Das ist zwischen etwas kennen und etwas erfahren, ist ein großer Unterschied.
Zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt, was er sagt, die mentale Vorbereitung, dass ich einfach jetzt diesmal durchspiele, was könnte auf mich zukommen, was wäre das Worst-Case-Szenario, was würde ich dann tun, dann bin ich schon mal wesentlich weiter voraus, als wenn ich jetzt so schön lebe und plötzlich zack, von jetzt auf ist alles weg. Ich habe plötzlich keine Nahrung mehr, ich habe kein Wasser mehr, sonstiges und überlege mir dann erst, was zu tun ist. Dann ist es zu spät, da haben die Supermärkte zu. Es ist halt leider so. Man hat es jetzt in Spanien gesehen, die Supermärkte, die noch offen hatten, die Notstrom versorgt waren, da war das Wasser nach einer halben Stunde war das Wasser ausverkauft. Weil die Leute alle Angst gehabt haben, dass kein Wasser mehr aus der Leitung kommt. Was halt nun mal der Fall ist, wenn ich nicht zufällig in Wien wohne, die eine 140 Jahre alte Wasserversorgung haben. Aber alle anderen trifft das Thema. Und das, allein schon, wenn man sich jetzt diese Sendung anschaut, dann hat man sich ja schon mal die ersten Gedanken gemacht, das ist der erste Schritt in diese Richtung und das sollte man einfach mal vertiefen. Plan A, Plan B, ich habe zum Beispiel bis zu Plan D, Da triff ich mich dann im Gebirge in einen Platz, den sonst garantiert keiner findet, mit Kameraden. Alles Reservisten, alle Sportschützen, Jäger etc. Das ist aber wirklich der Plan D, also wenn es uns gar nichts mehr geht.
Und ich glaube, als Aspekt, es darf nicht nur sozusagen eine Variante geben, man muss auch bei der Logistik zum Beispiel, wenn es denn möglich ist, nicht nur ein Verpflegungsdepot anlegen oder Medikamentenreserve anlegen, sondern mehrere. Es kann ja mal was verloren gehen oder es kann was gefunden werden. Genau. Das heißt, man sollte ein bisschen Flexibilität entwickeln. Nicht?
Vielleicht auch noch ein Tipp, dass man so einen sogenannten Honeytopf, also einen Honigtopf, nennt man das, dass ich zum Beispiel ein paar von meinen, in der Küche ein paar von meinen Vorräte stapel, sollte ich doch überfallen werden, dass ich sagen kann, da, das sind alle meine Vorräte, die gebe ich ab und die anderen haben irgendwo gut versteckt nur, wie er sagt, oder ich verstecke sie im Wald oder sonst was. Gibt ja welche, die so Tonnen machen, die sie dann in die Erde eingraben, irgendwo im Wald, gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Aber das ist zum Beispiel, wenn ich schon überfallen wäre, dass ich sage, okay, das sind meine Sachen. Oder der Nachbar kommt und sagt, ich habe nur das, mehr habe ich nicht. Und der Rest ist irgendwo hinten versteckt. Ist immer ganz gut, wenn man sowas auch noch hat.
Ja, und das Auseinandersetzen, das frühzeitige geistige Auseinandersetzen, und damit sind wir bei der ersten Hilfe nicht. Wie gehe ich mit abgetrennten Gliedmassen? Wie gehe ich mit großflächigen Verbrennungen, wie gehe ich mit Schock, wie gehe ich mit diesen Dingen um? Dass ich auch da irgendetwas vorhalte. Nicht? Weil das Schnellpflaster wird dann immer helfen.
Ich glaube, die wenigsten wollen an sowas denken oder sich auf sowas wirklich vorbereiten.
Das ist das große Problem. Ich sage es andersrum, wenn zum, ich nehme jetzt mal das Beispiel Blackout, wenn sowas passiert, ich mache mal als erstes einen Espresso mit meiner Kaffeemaschine, weil die ist notstromversorgt. Ich bin auf alles vorbereitet, was kommt. Das heißt, ich habe ein schönes Leben. Also Vorbereitung ist immer das Gegenteil von Panik. Mir wird oft vorher gesagt, ich bin der Panikkanal. Sage ich, nein, 80% von meinen Zuschauern haben komplett vorgesorgt und die würden dann ein ruhiges Leben haben. Die haben eher dann das Problem mit dem Nachbarn, der nicht vorgesorgt hat.
Ja gut, wir haben jetzt sehr viel über Vorsorge gesprochen. Wir werden das jetzt noch weiter vertiefen mit Ihnen, Herr Spiegelsberger. Fürs Erste hier mal sind wir am Schluss angekommen. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen für Ihre Aufklärung, für die vielen Informationen. Danke vielmals fürs Kommen.
Gerne, danke.
Liebe Zuseher, wir haben heute einen Einblick bekommen, was Krieg in Deutschland und Österreich möglicherweise bedeuten könnte. Wir haben auch darüber gesprochen, ob und wie sich jeder Einzelne auf den Ernstfall vorbereiten kann. Und das wollen wir jetzt noch etwas mehr vertiefen. In Zusammenarbeit mit dem Auf1-Shop haben wir einen Vorratsraum nachgebaut, den der Fachmann für Krisenvorbereitung Stefan Spiegelsberger nun genauer unter die Lupe nehmen wird. Wir sprechen darüber, was wir wirklich brauchen und wie sich jeder von uns je nach Möglichkeit am besten absichern kann. Ja, liebe Zuseher, wir haben vorhin über Vorsorge gesprochen, was jeder tun kann, dass er sich auf den Krisenfall vorbereitet. Und wie angekündigt, werden wir dieses Thema jetzt etwas mehr vertiefen mit Herrn Stefan Spiegelsberger. Wir sind hier nun in einem Keller. Unser Auf1-Shop hat dankenswerterweise für uns ein Vorsorgeregal eingerichtet. Und das werden wir jetzt ein bisschen durchgehen und vor allem mal schauen, was dem geschulten Auge auffällt, was hier gleich mal fehlt.
Wunderbar. Das Problem, was wir oft haben, ist, wenn die Leute an Krisenvorsorge denken, dann denken die als erstes an Essen. Aber wir können 3 Wochen ohne Essen überleben. Manch von uns wird es vielleicht auch gar nicht schaden. Was ist tatsächlich wichtig? Ich gehe da immer noch der Survival-Dreier-Regelung vor. Die kommt aus der Wildnis. Wenn ich in der Wildnis bin, was bringt mich als erstes um? Um das muss ich mir als erstes kümmern. Also ich kann 3 Minuten ohne Sauerstoff überleben. Ich kann 3 Stunden in der Kälte überleben, 3 Tage ohne Wasser, 3 Wochen ohne Nahrung. Das ist die Survival-Dreier-Regelung. Und nach der sollte man auch seine Krisenvorsorge errichten. Und das Erste, was mir hier fehlt, ist der schlichte Erste-Hilfe-Kasten aus dem Auto. Denn Erste-Hilfe ist das Wichtigste in einer Krise. Ich kann vielleicht nicht zum Arzt, weil der ohne Strom funktioniert, keine Arztpraxis. Die Krankenhäuser haben nur noch auf absoluten Notbetrieb ausgelegt. Das heißt, in einem Unfall, ich kann keinen Notruf wählen, ich muss mir selber helfen können. Und da ist natürlich schon mal das Wichtigste, erste Krisenvorsorge, Erste-Hilfe-Kurs. Wann war denn dein letzter?
Ich kann mich nicht mehr wirklich dran erinnern, muss ich ehrlich gestehen.
Genau, also es wäre das Erste, dass du dich an einen Erste-Hilfe-Kurs anmeldest, kostet auch nicht viel, zahlt oftmals sogar der Arbeitgeber. ein wichtiger Punkt. Und natürlich, was hier fehlt, ist einfach der klassische Erste-Hilfe-Kasten aus dem Auto. Wahrscheinlich ist deiner im Auto eh abgelaufen. Das heißt, es wäre sinnvoll, einen neuen zu kaufen und den alten herzunehmen, weil die Dinge kannst du ja weiterverwenden, bis auf die Pflaster. Aber die haben wir eh daheim. Also das wäre schon mal der erste Punkt, der mir hier auffallen würde.
Was auch eine ganz wichtige Sache ist, sind Medikamente. Da haben wir jetzt eine Sache stehen, das sind die Kalium-Jodid-Tabletten. Aber was braucht man denn noch unbedingt an Medikamenten, wo man vorsorgen sollte?
Also bei denen bin ich immer sehr, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil die können als sehr starke Schäden verursachen. Die haben ja nur für Leute unter 45 gedacht und die haben beim atomaren Unfall oder beim Angriff eben um dass das radioaktive Jod nicht in hier meine Schilddrüse geht. Dafür haben die da, aber die haben nur ganz begrenzte Wirkungsdauer. Das heißt, die darf ich wirklich nur einnehmen, wenn gesagt wird, Achtung, jetzt muss man die nehmen. Das heißt, das ist schon wieder so ein Punkt, wo ich sage, der ist weniger wichtig, aber vielleicht hast du andere Medikamente, auf die du angewiesen bist. Oder vielleicht bist du auf Sauerstoff angewiesen. Dann wäre natürlich eine Notstromversorgung ganz wichtig, weil wenn kein Strom mehr da ist, funktioniert auch das Sauerstoffgerät nicht mehr. Wenn du auf Medikamente angewiesen bist, dann solltest du dir einen Vorrat zulegen, weil die Apotheken funktionieren zum Beispiel ohne Strom auch nicht. Oder es kommt zum Abriss, wie wir vorher ja schon gesagt haben, dass Medikamente nicht mehr nachproduziert werden können. Dann ist es immer gut, wenn ich für gewisse Zeit einen Vorrat daheim habe.
Information kann Leben retten und Orientierung geben. Auf 1 ist die starke Stimme der Aufklärung. Wir werden nur durch unsere Zuseher finanziert. Genau deshalb versucht das System, uns mit der nun schon 9. Kontokündigung in der EU von unseren Unterstützern abzuschneiden. Sie können dennoch jetzt bei der Übergangsfinanzierung mithelfen, bis wir eine neue Lösung haben. Kaufen Sie in unserem Shop ein oder spenden Sie mit Kreditkarte. Helfen Sie, damit bei Auf 1 nicht das Licht ausgeht. Auf 1 ist auch Ihr Sender und kann nur mit Ihrer Hilfe weitermachen. Wir senden, Sie spenden.
Wie ist denn das dann mit dem Ablaufdatum für Medikamente? Die kann man ja noch lange nehmen, wenn sie schon abgelaufen sind.
Also mir hat mein Arzt ja vorhin gesagt, das geht auch nur 10 Jahre später. Die haben halt nicht mehr ganz die Wirkung, aber die werden in der Regel normal nicht schlecht. Also flüssig Sachen, klar, die nicht. Aber so die normalen Medikamente, die wir haben, die nutze ich auch noch viel, viel länger.
Also mir ist es zum Beispiel in einigen Apotheken schon so gegangen, dass sie da sehr skeptisch waren, wenn ich zum Beispiel mehrere Schmerzmittel oder so weiter kaufen wollte, so ein Reflex für Kinder oder dergleichen, dass sie mir das dann gar nicht geben wollte, beziehungsweise dann auch wirklich mich angesehen hat, als wäre ich verrückt. Kennen Sie das?
Ja, leider, das erzählen mir ganz viele Leute, dass sie das Problem haben, auch beim Arzt, wenn man sagt, du, ich möchte einfach mal für 2 Wochen länger verschrieben haben, weil man könnte ja Unfug damit treiben. Man muss ja mit dem Arzt dann wirklich sprechen und sagen, ich mache jetzt hier Krisenvorsorge, vielleicht so von der Zivilschutzbehörde, die Fibel dabei haben, da steht es ja oft drin mit Medikamente und sagen, schaut her, ich bereite mich gerade vor, hier ist der Punkt, ich bräuchte das bitte.
Na, ist ein guter Tipp. Ja. Ich habe jetzt die Vorsorgeliste von Ihnen, die gibt es bei Ihnen auf der Website zum Download. Die Adresse blenden wir eben jetzt ein. Da steht eben unter dem Punkt Erste Hilfe und Sauerstoff, haben Sie gerade angesprochen, Sauerstoff, zum Beispiel auch Rettungsdecken. Für was brauche ich denn so
genau
etwas?
Also die habe ich hier schon entdeckt. Ganz wichtiger Punkt, ein Survival-Tool par excellence. Wenn ich mich mit der zudecke, die ist richtig warm, weil die reflektiert einen Großteil unserer Körperwärme. Und die kann ich auch für viele andere Dinge verwenden. Wir haben jetzt schon Hängematten damit gemacht. Du kannst die zum Wasser hernehmen. Du kannst die in der Theorie zum Kochen sogar hernehmen. Wir haben mit der schon alles Mögliche gemacht. Aber der Hauptgrund ist eigentlich, die ist ganz klein, leicht. Kann ich überall mitnehmen. Die wiegt nichts. Und zum Beispiel am Berg oben, wenn ich mal bin und es wird richtig kalt, dann kann das den Unterschied ausmachen zwischen Leben und Tod. Weil ich vielleicht erfriere oder mit der nicht. Schützt vor Wind, kann ich vor Regen schützen. Für mich das Survival-Tool schlechthin.
Gibt es beim Punkt Erste Hilfe, Sauerstoff noch etwas, was man jetzt unbedingt haben sollte, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, beziehungsweise was Ihnen auch hier auffällt, was man
Also ja. was ich immer empfehle, ist dann auch, man muss allerdings auch die Ausbildung dazu da machen, die gibt's auch überall, so ein Tourniquet. Das ist quasi, dass ich mich hier abbinden kann, wenn zum Beispiel an die Gliedmaßen was passiert. Wenn ich einen Unfall hinkomme, das Bein ist abgetrennt, dann verblutet der irgendwann mal und dann kann ich eben hier abbinden, hat man früher gesagt. Und da gibt's halt Tourniquet, die kommen aus dem Militärbereich. Die kann jeder anlegen, das ist ganz einfach zudrehen. Man muss einmal kurz gelernt haben, wie es funktioniert. Und das ist das, was ich definitiv jedem empfehle, so ein Tourniquet daheim zu haben. Und ein sogenanntes Israel Bandage, kommt von der israelischen Armee. Das ist quasi der Druckverband in einem komplett. Also ich brauche nicht, wie wir es gelernt haben, mit verbinden, dann was drüber, dann nochmal festziehen, sondern da ist dann alles mit drin. Kommt von der Militär, kann ich auch nur empfehlen, die zwei Sachen.
Sie haben jetzt vorhin von der Rettungsdecke und vom Thema Wärme gesprochen. Da haben Sie auch einen eigenen Punkt, Wärme. Und da ist zum Beispiel der Schlafsack darunter.
Genau.
Den haben wir hier.
Also daheim, wenn man ist, kann man ja, hat man vielleicht Decken etc., man hat mehrere Decken. Oder ich empfehle immer den Schlafsack, den hat man vielleicht noch vom Camping, den anzuziehen, weil in der Regel wärmer sind, also die halbwegs vernünftigen Schlafsäcke als die Decken. Aber hier ist einfach wichtig, Wärmeerhalt ist ein ganz wichtiges Thema. Und was ich auch im Shop bei euch entdeckt habe, dazu passend, ist diese kleine Heizung. Da legt man hier vorne nur eine Gaskartusche ein. Das ist so ein Ding quasi. Das legt man hier ein. Und damit kann ich mehrere Stunden die Wohnung heizen, sodass es mir nicht kalt ist. Und was das Schöne ist, wenn ich das Ding so hinlege, dann kann ich sogar darauf kochen. Mhm. Weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Der Ofen funktioniert zum Beispiel ohne Strom ja auch nicht mehr. Dann ist natürlich super, wenn ich eine zusätzliche Kochmöglichkeit habe. Und so habe ich ein All-in-One-Gerät, das beides kann.
Da haben wir ja auch eine große Version, sehe ich da.
Genau.
Der große Bruder.
Oder eben die ganz große Version für größere Wohnungen. Mit Petroleum ist die vermutlicherweise, würde ich jetzt sagen. Das ist mit Gas, das ist mit Petroleum. Was einem lieber ist, das hat beides seine Vor- und Nachteile.
Was Sie hier auch haben, ist Kerzen und Feuerzeuge. Das haben wir hier auch. Das habe ich schon erlebt bei einem Stromausfall. Das ist das Erste, was man dann sucht, wenn man jetzt nicht gerade die Taschenlampe bei Hand hat. Dann will, genau, man zumindest irgendwo Kerzen aufstellen. Also das ist gar nicht so unwichtig, oder?
Nee, Kerzen haben zum Beispiel, das unterschätzen viele, die haben 40 Watt Heizleistung. Das heißt, wenn ich da mehrere aufstelle, dann kann ich so 10 Stück aufgestellt, dann kann ich einen Raum zumindest die Temperatur halten, so ein normales Wohnzimmer, weil ich dann 400 Watt habe. Irgendwann verbrauchen die alle natürlich auch Sauerstoff. Das heißt, das ist jetzt nicht die Optimalversion, aber es ist halt einfach auch das Licht. Ein ganz wichtiger Punkt, den viele immer vergessen, ist Licht. Wenn es dann plötzlich finster ist, es kommt von draußen kein Licht nicht rein. Und dann habe ich keine Ablenkung durch Fernseher, durch Computer, durch Handy, weil nichts mehr funktioniert, wenn zum Beispiel der Strom ausfällt. Dann sitze ich in der Wohnung und ich kann jedem garantieren, er hört zum ersten Mal in seinem Leben Dinge, die er noch nie in seiner Wohnung gehört hat. Und dann fängt es natürlich hinten an zu rattern. Und wenn dann vielleicht draußen nur irgendwas raschelt, dann ist plötzlich das, da stehen jetzt 10 draußen, die wollen mich jetzt überfallen. Und dabei ist es eigentlich nur die Nachbarskatze, die vielleicht ihr Leckerli abholen will. Und deswegen ist das Thema Taschenlampe, Licht, das haben wir hier zum Beispiel eine O-Lantern, die ist recht gut, damit kann ich einen Raum ausleuchten. Natürlich die normale klassische Taschenlampe, die habe ich immer am Mann, weil man weiß ja nie, wenn jetzt hier das Licht ausfällt, dann wäre es bei uns zumindest jetzt nicht finster. Also Licht ist Pflicht, ist ein ganz wichtiger Punkt immer in der Krisenvorsorge.
Was haben Sie denn da für einen Tipp? Weil ich habe zum Beispiel kleine Kinder, die tun immer die Taschenlampen überall herumtragen und wegtragen. Was gibt's denn da für einen Tipp, wo man es am besten deponiert, wo man es auch sicher wieder findet? Auch wenn man Kinder hat oder auch wenn man keine Kinder hat, vergisst man dann oft, wo es waren. Wie viel soll man deponieren und wo?
Also ich persönlich habe in jedem Raum mindestens 1 bis 2 Taschenlampen deponiert. Aber man sollte halt irgendwo, wo die Kinder vielleicht nicht hinkommen, vielleicht am Schrank oben, wo man es aber selber wieder findet. Ich komme in meine Jugend erinnern, wenn der Strom ausgefallen ist, das Erste ist, wo ist die Taschenlampe? Mhm. Und dann natürlich das Zweite ist, oh, die Batterie ist leer. Also das sind so wichtige Themen, die einfach unterschätzt werden. Deswegen habe ich in jedem Raum eine Taschenlampe, wo ich genau weiß, wo die ist und wo ich auch im Stockfinstern finden würde. Mhm. Aber das so übertreiben muss man es vielleicht gar nicht.
Ja, da kommen wir zum Thema Getränke und Wasser. Hier, genau, sehe ich jetzt 3 kleinere Fläschchen Saft, 2 Flaschen Wasser. Wir gehen jetzt bei dem Ganzen mal von einem 1 bis 2-Personen-Haushalt aus, aber es ist wahrscheinlich trotzdem viel zu wenig, oder?
Ja, also das wäre jetzt für einen Tag pro Person, diese 2 Flaschen, dann wäre es vorbei. Das heißt, Wasser sollte man daheim haben, entweder in solche Flaschen, das ist die billigste Variante, oder man holt sich zum Beispiel so Wasserkanister, so 10-Liter-Kanister, Dann kann man hier, findet man auch im Shop, die Micropur Forte. Normalerweise ist es so, die desinfizieren Wasser. Wenn ich draußen irgendwo Wasser finde, dann kann ich hier Bakterien und Viren desinfizieren. Nichts anderes, da kommen wir dann noch drauf. Aber ich kann die hernehmen und eine davon in einen 10-Liter-Behälter reinwerfen, so einen Kanister, dann hält das locker ein halbes bis ein Jahr und ich habe dann immer Wasser daheim für den Fall der Fälle. Also den nehme ich immer gern zur Wasserhaltbarkeit auf, da habe ich so Silberionen drin, die quasi das Wasser haltbar machen. Der nächste Punkt ist natürlich, irgendwann, ich kann nicht unbegrenzt Wasser lagern, das geht nicht. Irgendwann muss ich mal vielleicht aus der Natur Wasser besorgen. Und dann ist es natürlich wichtig, einen Wasserfilter zu haben. Und zwar einen richtigen Wasserfilter, der mindestens 3 Stufen hat. Das bedeutet einmal im Vorfilter, dass nicht der ganze Dreck mit reinkommt, weil sonst ist der in kürzester Zeit voll. Das zweite ist dann natürlich ein Aktivkohlefilter, der also Giftstoffe rausholt, Schwermetalle aus dem Wasser rausholt, alles, was mittlerweile so drin ist, medizinische Rückstände, landwirtschaftliche Rückstände, all das ist ja leider in unsere Flusswässer etc. drin, deswegen Aktivkohlefilter ganz wichtig. Und der dritte Part ist dann eben gegen Bakterien und Viren. Das sollte eigentlich ein guter Wasserfilter haben, so wie ihr habt hier auch so einen ganz kleinen, so einen Pumpwasserfilter. Aber der reicht für eine Familie, kann ich damit locker Wasser filtern und damit kann ich halt zum Beispiel kleinere Bäche. Also ich würde jetzt nicht aus der Donau raustrinken mit dem, weil auch der nicht alles rausholen kann, was da so an Giftstoffe drin ist. Aber für so kleinere Bäche, vielleicht in der Nähe von der Quelle, ist das eine super Möglichkeit, dass ich sage, ich habe nahezu unbegrenzt Wasser zur Verfügung.
Wie lange kann man sowas benutzen? Verliert das dann irgendwann einmal die Wirksamkeit?
Oder? Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem ist. Ich glaube, der hat irgendwo 250 Liter, andere gibt es bis 1000 Liter. Es hängt immer davon der Qualität des Wassers ab, die man filtert. Desto dreckiger, dann kann es sein, dass er nach 50 Liter schon toll ist. Aber normalerweise reicht es dann schon mal für eine gewisse Zeit. Und notfalls muss ich mal 2 zulegen. Dann habe ich mehr. Also ich habe mehrere daheim. Wasser wird mir nie ausgehen.
Ja, viele gehen ja davon aus, das ist, wenn jetzt ein Ausnahmezustand kommt, es gibt ja eben Blackout oder eben auch Krieg, wo wir vorher gesprochen haben. Gerade bei Krieg ist es so, dass es ja vermutlich länger dauert, die knappe Phase, aber viele gehen jetzt so bei ihrer Vorsorge davon aus, dass sie halt für ein paar Tage etwas zu Hause haben. Aber das ist wahrscheinlich, gerade wenn man über, eben wie gesagt, Krieg spricht, ein bisschen zu kurz
gedacht. Also wie gesagt, gerade bei sowas ist es natürlich gut, wenn ich hier Wasserfilter habe, dass ich Wasser von draußen trinkbar machen kann. Darum geht es ja letztendlich. Und daher natürlich Wasserfilter super, weil vielleicht brauchen auch die Nachbarn noch Wasser. Also ich habe daheim also einen großen Wasserfilter, damit kann ich bis zu 400 Personen mit Wasser versorgen. Entweder mit Strom oder mit Pumpe. Für den Notfall, dass ich hier quasi die ganze Straße mit Wasser versorgen könnte. Aber wie gesagt, so ein Wasserfilter, den sollte eigentlich jeder daheim haben. Guck mal, einmal, wenn man campen geht oder mal im Berg geht, dann ist das ganz gut, dann kann man das Wasser abfiltern und dann muss ich nicht ins Wasser am Berg hochschleppen, sondern irgendwo gibt es immer ein kleines Bacherl. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, was ich oft höre. Ich habe diese Tabletten und damit kann ich jedes Wasser trinkbar machen. Das stimmt natürlich nur bedingt. Die kennen nur Bakterien, Viren. Die kennen aber eben nicht diese anderen Giftstoffe, die ich gesagt habe, die Aktivkohlefilter rausholt, wie Schwermetalle, landwirtschaftliche Rückstände, Nitrat, Nitrite. Das kennen diese Tabletten nicht. Deswegen sage ich, die nutze ich zur Wasserlagerung. Und Wasserfilter mit 3-stufigen nutze ich dann, um Wasser zu filtern. Das ist die bessere Methode.
Gut, Thema Essen. Da haben wir jetzt einiges an Dosennahrung, sehe ich da. Da gibt es sogar einen Marmorkuchen und eine Keksdose. Und hier haben wir noch Currybratwurst und so weiter. Wie lange wird denn das schätzungsweise reichen, wenn man jetzt eine oder zu zweites?
Also normalerweise gibt es diese Pakete dann auch zum Beispiel 5 Tage, 7 Tage Pakete, 30 Tage gibt es theoretisch. Das sind eben so Dosen, die haben lange haltbar, die haben bis zu 10, 15 Jahre haltbar. Die kosten natürlich dementsprechend mehr als jetzt die Dosen aus dem Supermarkt. Wenn man zum Beispiel regelmäßig Dosen isst, dann kann man die aus dem Supermarkt nehmen, ins Lager stellen. Wenn ich mir eine neue kaufe, stelle die ins Lager, die alte nehme ich wieder rollierend. Und wer sich eben nicht damit beschäftigen möchte oder nicht viel Platz hat, da empfehle ich so komplettes Paket, weil das ist dann ist man für 5 oder 7 Tage, je nachdem, ist man dann komplett autark und dann gibt es heute zum Mittagessen Currybratwurst.
Ja, ich stelle mal vor, das hat halt relativ wenig Vitamine, da ist wahrscheinlich dann auch nicht schlecht, wenn man nur irgendwie genau. Da eine Vitaminversorgung hat.
Genau, gibt's so in alle möglichen Varianten, würde ich immer dazu empfehlen, gerade in der Krise, wie du richtig sagst, isst man relativ schlecht, dann ist natürlich, und gerade da muss man Abwehrkräfte haben, dass man eben nicht krank wird, da ist natürlich immer gut, wenn man irgendein Vitaminpräparate, Vitamin D, vor allem im Winter, wenn man sowas hat.
Also ich kenne es ja von den Supermarktdosen eben, die halten ja teilweise schon ein paar Jahre, aber wenn man eben schon viele Jahre vorsorgt, dann laufen die natürlich dann doch irgendwann mal ab. Wir hatten vor kurzem dieses Problem, dass wir dann recht viele Dosen essen hätten müssen, wenn man sich dann überwinden kann. Das sehe ich bei mehreren Produkten. Also irgendwann kommst du dann auf einmal in die Phase, wo du halt ständig dann deinen Vorrat erneuern musst und essen musst. Das heißt,
so ein rollierender Vorrat mache ich auch. Wenn ich zum Beispiel eine Bergtour habe, dann habe ich eben so ein Päckchen mit dabei, das ich dann isse und dann bestelle ich wieder neue.
Okay.
Also ich mache das wirklich so, das rolliert durch. Ich habe vor kurzem mal festgestellt, dass ich ein Päckchen vergessen habe. Das ist so im Eck, das hatte ich so gut versteckt, dass ich es selber nicht mehr gefunden habe. Ja, okay, muss man mal wegwerfen, aber dafür habe ich viele Jahre Schutz gehabt. Du hast ja auch Hausratversicherung, obwohl dein Haus nicht abgebrannt ist.
Ja, ich muss sagen, ich tue mir schwer, dass ich solche Sachen dann in Friedenszeiten oder in Nicht-Krisenzeiten esse. Ja.
Ach, manchmal sind die gar nicht so schlecht.
Okay. Aber wie lange halten die denn, wenn die jetzt abgelaufen sind? Halten sie wahrscheinlich auch noch?
Also auch die normalen Dosen, da steht ja immer 2 Jahre drum, aber früher hätte ich gesagt, die kann man ewig essen, die Zeiten sind leider vorbei. Also ich sage mal, 1-2 Jahre mehr ist oft machbar. Ich habe vor kurzem zum Beispiel so ein Fertiggericht, sowas wie das hier, gegessen und habe dann danach erst drauf geschaut, dass 2015 abgelaufen ist. Und es war nach wie vor zum Essen, weil es ist ja trocken, was soll da großartig kaputt gehen? Es hat vielleicht nicht mehr ganz so geschmeckt wie normal, deswegen habe ich dann mal aufs Datum geschaut und dann festgestellt, okay, ist doch schon 9 Jahre her.
Vorher ist im Interview auch oft die Rede von Information gewesen. Haben wir da zum Beispiel ein Radio. Genau. Warum sollte ich denn das brauchen?
Ganz einfach, weil ich nicht weiß, was los ist. Man muss sich ja mal vorstellen, ich nehme jetzt das Beispiel wie der Stromausfall, es ist der Strom, also wie die beiden Spanier, die haben alle gesagt, der Strom war weg und ich wusste gar nicht, ist es jetzt nur bei mir der normale Stromausfall. Irgendwann haben sie dann mitbekommen, oh, es ist ganz Spanien, ganz Portugal ohne Strom. Dann überlegst du natürlich, wann kommt der wieder? Und wir haben Informationswesen, wir haben es gewohnt, du kommst heim, du schaust deine Nachrichten an und du weißt, was los ist und plötzlich weißt du nichts mehr. Und es gibt in jedem Bundesland, und in Österreich ist es genauso, mindestens einen Radiosender, der weitersendet, dass ich dann zumindest die Information habe, oh, es ist ein Blackout, es ist dort wieder vielleicht schon Strom vorhanden, dort ist keiner vorhanden, es ist ein Angriffskrieg, es ist dieses oder jenes passiert. Wir sind einfach Informationswesen und man darf das echt nicht unterschätzen. Und da ist natürlich so ein Radio wie hier mit Kurbel oder Solar oder im Notfall kann ich mich ins Auto hucken, da habe ich auch meistens so ein Autoradio mit drinnen, der funktioniert. Aber Information ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir unterschätzen. Heute haben wir ja Social Media, wir haben alles. Sollte man vielleicht auch mal testen, was ist, wenn das nicht mehr funktioniert. Gerade jetzt die Jüngeren unter uns, die haben da teilweise Entzugsentscheidungen mittlerweile. Also das ist wirklich so.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf1. Information kann Leben retten und Orientierung geben. Auf1 ist die starke Stimme der Aufklärung. Wir werden nur durch unsere Zuseher finanziert. Genau deshalb versucht das System, uns mit der nun schon 9. Kontokündigung in der EU von unseren Unterstützern abzuschneiden. Sie können dennoch jetzt bei der Übergangsfinanzierung mithelfen, bis wir eine neue Lösung haben. Kaufen Sie in unserem Shop ein oder spenden Sie mit Kreditkarte. Helfen Sie, damit bei Auf1 nicht das Licht ausgeht. Auf1 ist auch Ihr Sender und kann nur mit Ihrer Hilfe weitermachen. Wir senden, Sie spenden.
Ja, viele würden jetzt wahrscheinlich sagen, jetzt wird es schon langsam immer sinnloser, weil zum Überleben, Radio und so weiter. Also ich denke mal, dass viele da jetzt schon sagen, naja gut, das ist jetzt etwas, was ich unbedingt brauche. Wie sehen Sie das?
Ganz, weil es kann, wir haben in Spanien haben sie das genauso gesagt, es wird nie was passieren und plötzlich war er da. Der Blackout, und das war nur ein kleiner, das war ein Mini, das war noch kein echter Blackout, weil nicht ganz Spanien ohne Strom war, sondern nur ein Teil von Spanien, das war eigentlich nur, man nennt es neudeutsch Brownout. Wenn das aber jetzt noch weiter, wenn jetzt nicht dieses französische Kernkraftwerk sich quasi dazwischen geworfen hätte, hätte dieser Blackout auch bis zu uns durchdringen können. Und das war vor 2 Wochen. Also das kann jederzeit passieren. Es kann Krieg, weiß man nie, wie es weitergeht. Das heißt, ich empfehle jeden, was daheim zu haben. Oder ihr habt ja in Österreich vor kurzem erst Überschwemmungen gehabt, die großen. Auch das ist ein Punkt, wo ich dann einfach sage, okay, da ist kein Supermarkt nicht da. Und ich muss einfach, und so kann man sich das überlegen, gehe ich 10 Tage in einen Campingurlaub, was bräuchte ich alles?
Ich habe jetzt eben konkret von dem Radio geredet, dass ich gesagt habe, das ist vielleicht was, wo wer sich denkt, okay, das ist jetzt nicht etwas, was ich unbedingt...
Also wenn ich ein Autoradio habe zum Beispiel, wo ich sage, da kann ich mir einsitzen, dann brauche ich sowas nicht unbedingt. Das ist aber angenehmer, als jetzt mal rauszulaufen, wenn ich Nachrichten hören möchte. So ein Ding daheim haben, die kosten ja nicht die Welt. Mhm. Und den kann man zum Campen mitnehmen, den kann man zum Baden mitnehmen. Die Dinger haben ja überall Alltag. Das ist ja das Schöne dran. Also ich nutze fast alles, was ich für die Krisenvorsorge habe, auch im Alltag. Ich kaufe mir jetzt nicht extra was für Krisenvorsorge, sondern ich nutze die Dinge auch, wo es geht, im Alltag.
Ja, das ist ja oft ein Argument, was man hört, dass viele sagen, gut, ich habe einfach das Geld nicht. Ich habe jetzt keine Ersparnisse, wo ich mir jetzt das alles zulegen kann. Ich muss, wenn, dann mir Dinge kaufen, die ich halt so auch brauchen würde oder eben so auch essen würde.
Also hier meine Empfehlung, ich würde jetzt nie losgehen und sagen, und heute kaufe ich sofort alles, das funktioniert nicht, sondern wirklich, wenn ich zum Beispiel zum Supermarkt gehe und ich kaufe einen, dann nehme ich eine Dose mehr mit, die vielleicht gerade im Angebot ist. Ich nehme einmal ein Sixpack Wasser mehr mit und ich stelle das ins Lager und man, und es ist unglaublich, wie schnell dieses Lager dann anwächst und das kostet mich ja fast nichts. Denn zum Beispiel gerade Wasser habe ich ja auch daheim und immer wenn ich neues Wasser kaufe, stelle ich das ins Lager, nehme das aus dem Lager raus, das heißt, das kostet mich im Endeffekt gar nichts. Mittlerweile spare ich sogar, weil ich jetzt eine Dose esse von vor 2 Jahren, die damals aber nur die Hälfte gekostet hat, wie es heute ist. Wir haben ja große Inflation. Und so würde es ich machen. Also immer ein drum nach dem anderen. Nicht alles auf einmal kaufen, das funktioniert nie. Da ist man dann frustriert danach, hat einen Haufen Geld ausgegeben, sondern wirklich mit jedem Einkauf einfach mal schauen, heute kaufe ich das oder es gibt jetzt vielleicht gerade eine Taschenlampe im Angebot, dann kaufe ich die. Immer so eins nach dem anderen. Und man wird überrascht sein, wie schnell das geht, dass man sich hier einen Vorrat aufbaut.
Ja, wo sich die Österreicher und auch die Deutschen gerne einen Vorrat aufbauen, das war Klopapier zum Beispiel. Das hat man in Corona gesehen. Das ist scheinbar eins der ersten Dinge, wo viele daran denken, dass das unangenehm wird, wenn das knapp wird.
Ja,
wie viel braucht man denn da wirklich?
Man muss immer bedenken, wenn oben nichts reinkommt, kommt unten auch nichts raus. Das heißt, Klopapier ist mit eins der letzten Dinge, die ich benötige. Ich habe es nie verstanden. Die Franzosen haben wenigstens Wein und Pariser gehortet. Das kann man nur verstehen. Aber Klopapier, das werde ich nie verstehen, warum das der Renner schlechthin war.
Ja, Hygieneartikel ist auch einer der letzten Punkte oder kommt zumindest weiter hinten bei Ihnen. Was würden Sie da als besonders wichtig sehen, was die Hygiene betrifft? Klopapier, haben Sie gesagt, das ist jetzt nicht das Allerwichtigste, aber was
ist das Wichtige? Ja, also, wie gesagt, irgendwann Hygiene ist wichtig, weil wenn man sich gar nicht wäscht oder Sonstiges, dann kriegt man vielleicht Krankheiten oder Sonstiges. Aber zum Beispiel, dass man aufpasst, wenn man jetzt elektrische Zahnbürste hat, dass man vielleicht eine hat, die ohne Strom funktioniert. So Kleinigkeiten. Die meisten Sachen haben, gerade Frauen wahrscheinlich für 2 Jahre, da haben die Vorräte ohne Ende. Das ist für die wenigsten das Problem, aber dass man so Seife oder solche Dinge einfach daheim hat. Vielleicht ein bisschen Wasser, so feuchte Lappen, dass man sich zumindest notdürftig waschen kann, weil ohne Strom zum Beispiel gibt es kein Wasser nicht, dann kann ich ja nicht duschen. Und dann muss ich mir halt irgendwie anders natürlich behelfen, dass ich sage, okay, dann mit so einem Lappen und wasche mich dann halt so katzenmäßig.
Und da haben Sie auch noch den Punkt Langeweile. Das ist wahrscheinlich auch etwas, was eher, ja, das kann man noch on top sozusagen draufwerfen, aber es wird wahrscheinlich eher nicht so wichtig.
Ja, aber man unterschätzt dieses. Jetzt ist es so, die Kinder kommen heim, die schauen am Computer, die schauen am Laptop, die haben am Handy, die schauen Instagram, die schauen Sonstiges oder die schauen Fernsehen. Das gibt's alles nicht mehr. Du musst dir ja erstmal überlegen, was mache ich mit mir selber plötzlich? Ich kann sonst nichts machen, ich sitze nur daheim, sitze vielleicht in einem Raum, weil nur ein Raum warm ist, weil ich nur eine Notfallheizung habe. Dann sitzen die alle bei Dom. Und dann ist natürlich gut, so die gute alte Spielesammlung,
sage ich. Ich sehe gerade Domino, Schwarzer genau. Peter, Quartett, das kennen ja viele gar nicht mehr, oder?
Genau, zum Beispiel. Oder auch Bücher zum Lesen, solche Dinge, dass man das unterschätzen viele, was das plötzlich ausmacht, wenn man dann zu fünft in einem Raum sitzt und sich plötzlich miteinander unterhalten muss, miteinander abgeben muss, wo man so auch macht, aber immer nur kurz und dann kommt der Computer oder der Fernseher. Und das ist dann einfach nicht mehr.
Ich glaube, was überhaupt viele unterschätzen, ist Nerven. Überhaupt Nerven bewahren, so wie Sie vorher gesagt haben, das Licht oder eben dann Kindergeschrei, Kindergeweine oder halt dann eben, wenn man keine Schmerzmittel daheim hat, wenn irgendwas ist, ja, und dass man da einfach schnell mal die Nerven wegschmeißt. Mein Mann sagt immer, wir brauchen viel Nervennahrung, der hat immer ganz viel Schokolade und Chips gebunkert, ja. Aber ich sage, ja genau, das ist eine Ausrede, dass man es vielleicht immer wieder Ausrede. Den Vorrat verbrauchen muss. Aber er hatte da vielleicht auch gar nicht so unrecht.
Nee, er hat da wirklich nicht unrecht. Gerade Schokolade ist zum Beispiel super Krisennahrung, weil es sehr kalorienhaltig ist. Und in der Krise brauche ich ja Kalorien und ich habe nicht so viel zu essen. Und natürlich, es macht Glücksgefühle aus Süßigkeiten. Gerade für die Kinder, wenn die schreien, dann gebe ich denen halt lieber Gummibärli, bevor die da rumschreien. Ist für meine eigene Psyche gut und auch für die Psyche der Kinder natürlich gut. Da kann man dann vielleicht, oder die Eiscreme muss man vielleicht gleich essen, weil der Kühlschrank oder die Gefriertruhe nicht funktioniert. Haben die Spanier, die haben alle an dem Tag Eis gegessen.
Aha, okay.
Weil eben das ja sowieso die Tiefkühltruhe nicht funktioniert hat und das sowieso zum Essen war, weil sonst muss man es wegwerfen.
Ja, apropos Strom, was halten Sie denn von Dingen wie Notstromversorgung, dass man sich da ein Aggregat heimstellt? Sagen ja viele, das ist dann vielleicht zu laut, das weckt wieder die Nachbarn. Oder die Plünderer eher nicht, die Nachbarn, die sind hoffentlich nett, aber dass man, wenn dann ein Licht brennt und das Notstromaggregat läuft, dass das halt dann auch böse Menschen herlockt.
Also was man in jeder Krise gesehen hat, so wie im Ahrtal zum Beispiel mit Überschwemmungen, die Menschen mit Notstromaggregat, die waren die beliebtesten von allen. Okay. Logischerweise, weil ich kann mein Handy aufladen, ich kann vielleicht andere Sachen mal aufladen dran. Es ist natürlich klar, wenn alles finster ist und mein Haus leuchtet wie ein Christbaum, ja, das zieht natürlich jeden an. Das heißt, da gibt es dann die Verdunklung, wie man es aus dem Weltkrieg kennt, dass man halt dann sagt, ich mache die Jalousien dicht, dass das nicht nach außen dringt. Würde ich auch empfehlen. Ich empfehle immer die Kombination aus Solarpowerbank, dass man eben quasi das mit Sonne macht, mit Sonnenstrom. Und wenn die halt keine Sonne da ist, wie im Winter, dass man dann lade ich mit dem Aggregat meine Powerbank kurz auf, mal eine halbe Stunde. Und damit kann ich dann Strom aus der Powerbank nutzen. Das ist aber so schon wieder zwei Schritte weiter gedacht, aber gerade für Leute mit medizinischen Sachen wie Sauerstoff, Dialyse, Heimdialyse, für die Leute ist es halt lebensnotwendig und die brauchen sowas unbedingt. Und es ist dann eigentlich fast fahrlässig, wenn man sowas nicht daheim hat.
Beim Thema Brandschutz haben wir gedacht, ja, Rauchmelder, für was braucht man Rauchmelder?
Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, bei uns sind Rauchmelder mittlerweile Pflicht. Mhm. Aus dem ganz einfachen Grund. Du hast immer erst Rauch, dann wärst du wach und die Leute verbrennen ja nicht, das wissen viele nicht, sondern die Leute ersticken. Und so ein Warnmelder, der warnt mich halt rechtzeitig, dass ich dann aus dem Haus raus kann. Gerade in einer Krise versuchen natürlich viele vielleicht zu heizen, in einem Topf drin oder sonstiges und dann kommt irgendwann der Funke an die Tapete, an Vorhang, dann brennt plötzlich das Haus. Deswegen ist Brandschutz immer ein wichtiges Thema, gerade wenn man mit irgendwelchen offenen Flammen ist. Wie ich zum Beispiel hier schön sehe, so eine Löschdecke kann ich jedem nur empfehlen für die Küche. Der typische Fettbrand, versucht immer mit Wasser zu löschen, dann hast du keine Haare mehr, weil es dann eine Explosion gibt und da ist natürlich so eine Löschdecke optimal, die schmeiße ich drüber und Thema ist erledigt. Oder eben Löschspray gibt es, Feuerlöscher etc. gehört zur Krisenvorsorge dazu, dass ich so kleine Entstehungsbrände gar nicht erst ausbrechen lasse, sondern die selber gleich bekämpfen kann.
Wahrscheinlich, weil auch da die Notversorgung, sprich Feuerwehr und so weiter, nicht mehr wirklich funktionieren.
Genau, und was man hat es in Texas gesehen, da war ja dieser Blackout letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Und da stand die Feuerwehr daneben, hat den Verkehr geregelt, weil es war kein Wasser mehr da, die haben zugeschaut, wie das Haus abbrennt. Mhm. Und deswegen ist gut, wenn dann das gar nicht erst so weit kommt und wenn ich selber mir helfen kann und einen kleinen Brand zumindest löschen kann. Das ist auch immer gut, außerhalb von jeder Krise, weil es kann immer mal was passieren.
Mhm. Jetzt kommen wir noch zu einem ganz eigenen Szenario, das ist die Flucht. Genau. Sie empfehlen auch einen vollbepackten Fluchtrucksack zu Hause zu haben oder mehrere, je nachdem wie viel Person.
Jede Zivilschutzorganisation der Welt empfiehlt einen Fluchtrucksack. Das hat auch seinen Grund, weil es kann ja sein, wir waren gerade beim Thema Brand. Es muss ja nicht mal bei mir brennen, es brennt beim Nachbarn, ich muss raus. Dann ist es einfach gut, wenn ich einen Rucksack habe, wo vielleicht Ersatzkleidung drin ist, wo in dem Fall sehr wichtig eine Kopie von meiner Wohngebäudeversicherung drin ist, dass ich meinen Versicherungsfuzzi anrufen kann und sagen kann, du pass auf, das ist meine Nummer, bei mir brennt's gerade, komm vorbei, regel das Ganze. Also wo die wichtigsten Dokumente mit drin haben. Im Kriegsfall haben wir ja halt dieses Thema, ist natürlich, es kann sein, dass ich plötzlich flüchten muss. Und dann ist es immer gut, wenn ich so einen gepackten, fertigen Fluchtrucksack habe, der steht bei mir in der Nähe von der Tür. Ich nenne mal gerne das Beispiel aus dem Ahrtal. Da war es eine ältere Frau, die hat dann gesagt, ja, das Wasser kam und sie hat ihre zwei Enkel da und denen konnte ich nur noch Gummistiefel anziehen und eine Jacke drüber und die haben dann mit dem Nachtkleid raus. Und wenn ich natürlich da so Fluchtrucksäcke auch für die Kinder habe, wo dann Ersatzkleidung drin ist, dass die dann noch was Trockenes zum Anziehen haben, das macht das Leben schon sehr viel leichter. Mhm. Und es gibt eben hier fertige Systeme und es gibt eben, ich bin immer ein Freund davon, das selber zu machen, aber wer sich die Arbeit nicht machen will, das ist wirklich viel Arbeit, gibt es eben so fertige Systeme, gibt es einen Shop einen, wo man dann einfach die wichtigsten Sachen noch mit drin ist, wo ich nur noch meine Dokumente dazu nehmen muss und dann bin ich eigentlich schon abmarschbereit. Wenn es wirklich mal sein sollte, was wir nicht hoffen, wie ich immer sage, Regenschirmprinzip, wenn ich so ein Ding daheim habe, werde ich es wahrscheinlich nie brauchen, aber wie ich habe keins daheim, ja, dann brauche ich ihn vielleicht.
Gut, wir kommen jetzt zum Abschluss. Wenn man jetzt sich das nochmal alles anschaut, was ist jetzt wirklich das Allerwichtigste, wenn ich sage, ich habe einfach wirklich keinen Platz in meiner Wohnung, ich habe kein Kellerabteil, ich habe kein Geld, dass ich mir irgendwas kaufe. Jetzt mal abgesehen von Wasser und eben ja ein paar Dosen, was ist jetzt das Allerwichtigste, was man haben sollte oder was man weglassen kann?
Also ganz wichtig ist natürlich Wasser, auf alle Fälle, ganz wichtiger Punkt. Und das Thema kein Platz lasse ich nie gelten. Du kannst unter dem Bett was legen, du hast vielleicht irgendeinen Schrank, wo es drauflegen kannst. Du hast 100 T-Shirts, dann schmeißt du halt mal 50 weg und hast Platz für eine Kiste Wasser. Das ist so, das ist typische Denken, ich habe keinen Platz, aber dabei habe ich viele Sachen, die ich sowieso 3 Jahre vielleicht schon gar nicht mehr gehabt habe, diese T-Shirt, anstatt dass ich sage, du bist Mutter, du bist verantwortlich für deine Kinder und wenn irgendwas passiert und Kinder nach einem Tag ohne Wasser sterben die. Das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Das heißt für mich ganz wichtig, Wasser ist Pflicht, absolute Pflicht und mit das Erste und natürlich Licht. Gerade nachts, Familie ohne Licht. Wenn das Kerzen haben, es ist alles besser wie nichts. Aber eine Taschenlampe, die empfehle ich auch auf alle Fälle. Das sind für mich so die zwei mit Abstand wichtigsten Dinge.
Ja gut, dann sind wir jetzt auch schon beim Ende dieser Sendung angekommen. Ich danke Ihnen vielmals für diese vielen Informationen, für die Einblicke in die Krisenvorsorge. Und jetzt mache ich etwas Ungewöhnliches. Ich richte an Sie den Appell, dass Sie die Abschlussworte an unsere Zuseher richten.
Mache ich natürlich gerne. Liebe Leute, sorgt einfach vor, denn viele denken immer, es kommt dann jemand vom Staat und bringt dann die Butterbreze auf dem Silbertablett, aber das wird einfach nicht passieren. Dafür haben wir viel zu wenige Hilfskräfte. Das heißt, jeder ist für sich selber verantwortlich, für seine Familie. Und deswegen stellt euch einfach vor, es wird jetzt passieren und ihr könnt eure Kinder nicht versorgen. Ich denke mal, da sollte es auch dem Letzten klar sein, dass man zumindest das eine oder andere mit heimnimmt. Fangt langsam an, nehmt immer mal wieder was und dann wird es von sich. Und dann sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen.